Unser heutiger Gast ist ein renommierter Politikwissenschaftler und Experte für strategisches Management von Non-Profit-Organisationen. Er absolvierte sein Studium in internationaler Politik und Organisationsentwicklung an der Universität Konstanz und promovierte an der Humanistischen Universität in Utrecht. Seine Karriere begann er bei den Vereinten Nationen in New York, gefolgt von Aufgaben in der internationalen Finanzwirtschaft. 1998 wechselte er in die Zivilgesellschaft und prägte danach die Arbeit verschiedener Non-Profit-Organisationen, darunter als einer der Geschäftsführer der SOS-Kinderdörfer weltweit. Der russische Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 inspirierte ihn, seine Gedanken in einem Roman zu verarbeiten, der sich mit globalen Konflikten auseinandersetzt. EuroCan 2033. Privat ist er verheiratet und Vater von zwei Töchtern. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen politische Rahmenbedingungen in der Gestaltung unserer Arbeitswelt? Und warum können uns Geschichten und Utopien helfen, unser Verständnis von der Zukunft der Arbeit zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Christian Grünler. So, Christian, jetzt haben wir es hingekriegt. Wir haben es lange geplant. Du bist extra zu uns gekommen, nach Hamburg. Vielen, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt. Wir machen diese Vorgespräche immer nicht zu lang, weil der Zauber, der in so einem Gespräch entsteht, was ich ja so ein bisschen eigentlich immer anhören soll, als wenn wir bei uns in der Küche sitzen. Wir sitzen im Studio, aber es soll sich anfühlen wie in der Küche, weil das eins der Feedback ist, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, dass es sich eben so anfühlt und dass es deswegen ein ganz nettes Format ist, wenn man irgendwie denkt, man sitzt daneben. Und die erste Frage, die wir immer stellen, ist für viele unserer Hörerinnen und Hörer die Lieblingsfrage, nämlich die Frage nach dir, nach dem Weg, den du gemacht hast. Und wir formulieren sie immer so: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich fange vielleicht einfach mal so an. Also ich bin Münchner, was man an der Stimme ja auch hört. Ich habe einen Dialekt, ich kriege den nicht los. Habe es inzwischen aufgegeben, das zu probieren. Bin dort aufgewachsen, habe dann studiert an verschiedenen Orten und bin immer internationaler geworden sozusagen. Also ich habe in Grenoble studiert, ich war in New York bei der UNO schon als junger Mann und habe dann auch gleich eine erste Stelle bekommen in einer internationalen Firma, die mir ermöglicht hat, auch mit internationalen Leuten Kontakt zu haben. Ein Riesenspaß damals. Und das hat mich dann auch nie losgelassen. Ich bin es eigentlich mein Leben lang geblieben. Also ich fühle mich durchaus als Weltbürger, überall zu Hause, möchte alles wissen, mag andere Länder, andere Kulturen, finde nicht immer alles gut, aber es interessiert mich. Ich will es lernen. Und so bekommt man dann irgendwann ein Bild der Welt auch im Kopf. Ich habe das natürlich auch studiert, also Politikwissenschaft studiert, internationale Politik als Schwerpunkt zunächst bis zum BA. Und auch von der Theorie her habe ich also sozusagen so einen Kasten im Kopf gehabt, um alles einordnen zu können, was ich da so sehe. Trotzdem, also auch vor allem, wenn man im globalen Süden unterwegs ist, es ist dann vieles viel, viel, viel erschreckender und anders und nicht so glatt, wie man es in den Theoriebüchern zu lesen bekommt. Mhm. Und ich bin dann irgendwann umgestiegen von der Wirtschaft in die NGO-Welt, also Non-Profit-Organisationen. War aber auch da dann immer weiter international unterwegs. Bin aber irgendwann auf die Idee gekommen, es wäre doch gut, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe zuerst an ein Sachbuch gedacht und dann aber realisiert, es gibt zu dem Thema internationale Politik, Weltordnung etc. schon sehr, sehr, sehr viele Bücher.
Von sehr erfahrenen, schlauen Männern und Frauen, ja?
Ja, genau, die auch noch dazu einen Professorentitel haben dann oder Institutsdirektor sind.
Also oder Außenminister in den USA waren.
Oder sowas, ja, also eine Autorenlegitimität. Ja. Von dem Niveau, das ich nicht habe. Mhm. Ich bilde mir aber ein, auch nicht weniger zu wissen als die. Mhm. Also ich lese praktisch täglich Medienberichte, schaue mir das an, war in über 60 Ländern der Welt. Also ich weiß wahrscheinlich nicht weniger als ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Mhm. Insofern hatte ich dann auch das Selbstbewusstsein, mal an ein Buch ranzugeben, habe mich dann eben wegen diesen vielen Sachbüchern und, entschieden, das Ganze als Roman zu formulieren. Was die gute Entscheidung war, glaube ich, denn ein Roman gibt eine Möglichkeit, irgendwas auszumalen. Man muss aber nicht jeden Schritt nachweisen, sondern ja, es ist ja per Definition eine Spekulation, was da drin steht. Man darf also etwas freier formulieren und pointierter formulieren. Und dieses Buch, Eurocan 2033, hat uns ja auch zusammengebracht.
Genau.
Dir hat es offensichtlich gefallen.
Genau. Wir werden gleich auf das Buch kommen, weil auch auf die Geschichte, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich würde gerne, du hast einen Satz gesagt, der bei mir sofort hängen geblieben ist. Du hast davon gesprochen, dass du sehr früh einen Kasten, habe ich in Erinnerung, im Hirn hattest, der dir so eine gewisse Einordnung erleichtert hat. Ne? Was hast du damit genau gemeint oder wie sieht der aus? Also was für ein Framework ist das, in das du dein Wissen und deine Learnings einordnest? Ist das irgendwie ein spezielles Demokratieverständnis oder ein Wertegerüst oder was ist das?
Also Kasten war vielleicht ein schlechter Ausdruck.
Nee, ich fand's gut, weil es sofort hängen geblieben ist. Nee,
ganz gut. So habe ich es gar nicht gemeint. Mhm. Aber wenn man viel sieht, kann man ja irgendwann mal vergleichen. Mhm. Entdeckt Muster und macht sich irgendwann dann auch die Mühe, mal ganz normal einfach Statistiken zu studieren. Mhm. Und da kommt man auf erstaunlichste Dinge. Also ich sage einfach mal ein paar Beispiele. Die Bevölkerungsverteilung auf der Welt gibt es 8 Milliarden Leute. Ungefähr 1 Milliarde wohnt im Westen, im sogenannten Westen, Europa, Nordamerika. Der Rest eben nicht. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt nur die Tagesschau ansieht, ist einem das nicht so klar, weil da sehr, sehr viel über den Westen und dessen Rolle und Meinungen und so berichtet wird. Ja, wir sind eigentlich eine Minderheit. Oder anderes banales Faktum, also das Weltbruttosozialprodukt im Moment ist so ungefähr 100 Milliarden. Teilt man das durch die 8 Milliarden, kommt man auf 12.000, sprich 1.000 im Monat. Das ist der Schnitt.
100 Milliarden oder 100? 100 Milliarden ist zu wenig.
Entschuldigung, 100.000 Milliarden.
100.000 mehr, okay.
Richtig, also.
Also 100 Billionen. Also 100 Billionen.
100 Billionen? Richtig, genau. 100 Billionen. Also rund 10.000, 12.000 Bruttosozialprodukt pro Kopf, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist der weltweite Schnitt. Wir liegen bei 50.000. Mhm. Also Unterschicht, ich hoffe, das ist jetzt kein politisch inkorrektes Wort, aber also die einkommensschwachen Schichten unserer Bevölkerung sind im Weltmaßstab bei den oberen 10%. Mhm. Irgendwann stellt man, wenn man auf Reisen ist und so viel Armut, also wirklich bitterste Armut sieht, stellt man sich die Frage, aber wie ist das eigentlich? Und dann schaut man diese Statistiken an und erschreckt und kriegt eine andere Perspektive. Und das ist das, was ich mit dem Kasten meinte.
Ja, schön. Ich habe selber durch ein Buch auch gelernt, da mal anders hinzugucken, von Hans Rosling, Factfulness, der ja auch eben genau diese Zahlen, die wir immer glauben zu beherrschen, mal genau erklärt. Ne? Und der eben sagt, wenn man, er lebt nicht mehr, aber gesagt hat, wenn wir jetzt heute in die Medien gucken, dann denken wir immer, alles ist viel schlechter, als es jemals war. Und wenn man aber in langen Zeiträumen guckt, dann gibt es weniger Hunger, es gibt weniger Morde, es gibt weniger Kriege. Und ich glaube, dieses das, was gerade in den Medien ist versus echte Zahlen, echte Studien, das ist das, was fehlt. Und er macht immer, wenn er Vorträge macht, hat er ein Experiment gemacht, hat immer Leute bestimmte Fragen und da ist immer über 50% der Antworten falsch von Menschen, die sich eigentlich auskennen müssten. Also da hast du mich gerade
daran
erinnert. Ja, genau. Ich habe noch eine, bevor wir auf das Buch kommen, noch eine Frage. Dieses Interesse für internationale Zusammenhänge, Politik, ist das dir irgendwie in die Wiege gelegt? Familiär? Hast du da Vorbilder gehabt oder ist das einfach?
Überhaupt gar nicht. Ja. Nein. Also meine Familie, die ist so Mittelstandsbürger, auch sehr bodenständig. Meine Eltern haben sich große Mühe gemacht, dann im Erwachsenenalter erst Englisch zu lernen. Also nein, gar nicht. Ich schätze, der Wendepunkt war für mich ein Schüleraustausch mit Israel, den ich als 16-Jähriger gemacht habe. Also München hat mit Jerusalem eine Städtepartnerschaft und da gibt es eben auch einen Schüleraustausch, den habe ich mitgemacht. Und der hat mich absolut fasziniert, wahrscheinlich mein Leben verändert. Eigentlich nur ein paar Wochen, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben dieses Land und seine Geschichte und Politik studieren müssen, haben dann die Leute kennengelernt, die haben uns besucht. Und Deutschland, Israel wegen der deutschen Geschichte ist nun mal auch eine ganz sensible Angelegenheit. Also da war ich auch das erste Mal dann ein Vertreter meiner Nation. So habe ich mich vorher überhaupt nicht gefühlt. Also ja, so hat es angefangen, sich von allein zu entwickeln sozusagen.
Und hast du dich für Israel bewusst entschieden oder war das eher Zufall, weil deine Schule halt da dieses, oder weil eben München diesen Austausch hatte, also hast gar keinen Einfluss drauf gehabt?
Nö, die Stadt München hat es angeboten, ich habe mich beworben.
Okay, alles klar.
Reiner Zufall.
Ja. Also jetzt erzähle ich noch kurz die Geschichte, wie dein Buch auf meinem Tisch landete. Wir haben das große Glück, seit einigen Jahren bei einigen Verlagen auf Listen zu stehen, die uns dann immer neue Bücher vorstellen. Und einige unserer Gäste haben wir auch genau darüber rekrutiert. Nicht alle, weil nicht immer alles passt. Als ich das las und schon die Einführung las, vielleicht machen wir mal, wenn du mir einmal dein Buch rübergibst, dann lese ich mal ganz kurz vor, was mich so geflasht hat. Und dann kommen wir gleich ins Ziel. Ich mache es einfach mal. Ich überlege mal, ich glaube, ich lese das vorne vor, weil das war das, was mich am meisten geflasht hat. Im Jahr 2032 feiert Wladimir Putin seinen 80. Geburtstag und er ist immer noch an der Macht. In Deutschland wird eine bahnbrechende Erfindung gemacht, die für Russlands Staatshaushalt bedrohliche Auswirkungen haben könnte. Annalena Baerbock ist Bundeskanzlerin und Sophie Hartmann Europaministerin in ihrem Kabinett. Nach Annalena Baerbocks erzwungenem Rückzug wird Sophie Hartmann im Mai 2033 zur Bundeskanzlerin gewählt und sieht sich sofort mit einer sich entfaltenden internationalen Krise von historischem Ausmaßen konfrontiert. Rund um die Welt kommen lange bestehende Konflikte zum Ausbruch. Serbien, Kaliningrad, Iran, Taiwan, die Kurilinseln, die gesamte Weltordnung gerät ins Rutschen. Nach einem Schlagabtausch zwischen Schiffen der NATO und Russlands im europäischen Nordmeer droht schließlich der Dritte Weltkrieg. Kann die junge deutsche Politikerin Sophie Hartmann ihn verhindern? Da hattest du mich. Ich weiß noch, ein Freund, der auch Autor ist, mir auch mal gesagt hat, du musst eigentlich einen Text schreiben können, der maximal eine Minute ist, wo du den Leser und die Leserin anzündest. Mich hattest du damit. Ich dachte, wow, ich muss es sofort bestellen, das Buch, und dann muss ich sofort dich kontaktieren, und so ist es dann passiert.
Okay. Genau.
Erzähl mal, wie die Genese dieses Buches, wie bist du auf den überhaupt auf das Format? Du hast es vorhin schon angedeutet, lass uns da nochmal reintauchen. Roman gekommen, und ja, wie ist der Plot entstanden? Und erzähl gerne auch was, ich hatte es vorher angedroht, drei Fragen in einer. Worum geht es eigentlich ganz genau? Ja.
Also wie bin ich drauf gekommen? Eigentlich, weil ich eben aufgrund meiner Beobachtungen, ich hatte ja gerade erzählt, weltpolitisch interessiert und wahrscheinlich auch recht gut informiert, ich habe gemerkt, dass die Politikelite vor allem in Deutschland, aber vielleicht überhaupt im Westen und damit auch die ganze Bevölkerung nicht mitgekriegt hat, dass der Traum der 90er Jahre geplatzt ist. Oder dass der vielleicht schon immer irreal war. Die 90er Jahre waren ja das Jahr der Jahrzehnt der Globalisierung. Also auch ich war da voll davon überzeugt. Da gab es ja einen amerikanischen Philosophen, Francis Fukuyama, der gesagt hat, jetzt ist das Ende der Geschichte erreicht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, weil das war jetzt der letzte Gegner einer liberal-demokratischen Gesellschaftsordnung, die doch nachgewiesenermaßen das Beste ist, um Freiheit, Wohlstand und so weiter zu kreieren. Und das wollen wir doch alle, das will die ganze Menschheit. Also jetzt haben es alle begriffen, dass das der richtige Weg ist. Und zwangsläufig muss jetzt das passieren. Überall wird es, irgendwann wird es überall auf der Welt so sein wie bei uns. Und in den 90er Jahren hat es ja am Anfang auch so ausgesehen, also die Europäische Union ist entstanden und Boris Jelzin hat sich bemüht, hier eine freiheitliche Gesellschaft in Russland zu schaffen. Und in China war es zwar nicht ganz so klar, aber auch da, also wie gesagt, man hat sich viele Hoffnungen gemacht. Naja, und diese Hoffnungen sind ja dann schrittweise zu Ende gegangen. Und nicht durch ein Großereignis, das ist vielleicht das Problem gewesen, ein Problem in Anführungszeichen, sondern mit Hunderten von Kleinigkeiten hat man gemerkt, nein, so schnell geht es nicht. Es wird nicht so kommen, jedenfalls nicht so schnell. Wenn man sich so in den 2010er Jahren dann die Situation angesehen hat, also die Zahl der demokratischen Staaten, da gibt es einen Demokratieindex, den die Economist Intelligence Unit herausgibt, die mit aufwendigen Verfahren das bepunktet, wie demokratisch ein Land ist. Und die Zahl der demokratischen Länder, die hat da immer weiter zugenommen. Irgendwann aber nicht mehr. Es ist stehen geblieben und zum Teil dann sogar zurückgegangen. In diesem Stadium sind wir dann irgendwie verharrt. Also die diktatorischen Gesellschaftsstrukturen waren hartnäckiger, als man es angenommen hat. Armut und Ungleichverteilung war hartnäckiger. Und auch bei uns fingen ja dann immer mehr die Probleme eigentlich an, die zugedeckt wurden durch Schulden. Aber letztlich haben wir ja auch schon nicht mehr so viel, es lief nicht mehr so gut. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das merkt keiner oder nicht ausreichend. Und da solltest du doch mal irgendwas tun. Aber was soll ich als kleiner Typ schon tun? Und so kam die Idee auf, ein Buch zu schreiben, ein Roman, der vielleicht dadurch, dass er auch gut zu spannend zu lesen ist, mehr Leute anzieht, als es jetzt Fachtexte tun würden.
Und vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal auf den Plot ein. Wir wollen nicht das Ende erzählen, weil wir wollen ja gerne auch, dass die Menschen das noch lesen. Erzähl nochmal ein bisschen was über das, was auf diese kleine Ankündigung, die ich gelesen habe, hinausgeht. Also worum geht's ganz genau? Wie kommen wir in die Geschichte rein und was sind was ist das große Spannungsmoment?
Ja, das auslösende Moment ist eine Erfindung. Das ist auch das einzige Science-Fiction-Element da drin. Das andere ist zwar auch Fiktion, aber alles mit real existierenden Strukturen, Personen, Geld und so weiter. Das könnte alles genauso passieren. Dieses Science-Fiction-Element, das da am Anfang steht, ist eine Erfindung und zwar eine Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren, billiger als Öl. Also ein Fass Öl kostet, ja, je nachdem, wann man schaut, irgendwas zwischen 50 und $100. Und in dem Buch, das Energieäquivalent zu einem Fass Öl kann man für $10 genau produzieren. Damit ist klar, wenn sich das durchsetzt, dann sind die ölexportierenden Länder, die bleiben auf ihrem Zeug sitzen. Weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Also es ist nicht irgendwie Klimaaktivismus oder so, sondern keiner will es, weil es teurer ist. Mhm. Und vor allem Russland hängt ja sehr stark von den Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe ab. Ein großer Teil, der größte Teil des russischen Haushalts ist daraus finanziert. In dem Buch ist Putin noch an der Macht, das ist eben vorgelesen als 80-Jähriger.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Ja, das macht es so nahbar, ne? Also auch so, wie du ihn beschreibst, wie du ihn inszenierst. Es kommt dort zu einer ersten Begegnung mit einer Wissenschaftlerin, die mit an diesem Projekt als Beobachterin dabei sein durfte und ihrem Chef. Und also du hast es sofort, also wirklich auf den ersten 30 Seiten, catchst du den Leser, weil du eben, der Leser eben, also es ist fast wie bei einer, es ist eine neue Staffel in der Netflix-Serie über Putin. So, weißt du, so denkst du, okay, so geht's weiter. Ja, das ist spannend. Mhm.
Ja, ich habe mich sehr stark auf das, was im Kreml vorgeht, fokussiert. Mhm. Ich habe sehr viel Recherche vorher hier investiert. Denn ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie denken die denn? So kam ja das ganze Missverständnis auch zustande, dass man gesagt hat, ja, dieser Ukraine-Krieg, der wird nie kommen, völlig ausgeschlossen, und dann ist er doch gekommen. Mhm. Wie kann es eigentlich zu so einem Irrtum kommen? Ja, weil wahrscheinlich das Verständnis, das wir haben für diktatorische Systeme, eher schlecht ist. Deswegen habe ich sehr detailliert versucht, die Abläufe zu beschreiben und die auch, was geht in den Köpfen vor, auch Putins Kopf. Also von den 750 Seiten, ich schätze mal ein Drittel, spielt im Kreml. Mhm. Und wie ist der Plot dann? Also letztlich versucht die russische Regierung mit einem U-Boot die Forschungsanlagen eben für diese Erfindung zu sabotieren. Das U-Boot wird aber geschnappt, wird erwischt, kaputtgeschossen, beschlagnahmt. Russland nimmt es nicht hin, schreitet alles ab, schickt eine Flotte nach Island, wo das U-Boot liegt, das kaputtgeschossene. Und so entzündet sich langsam ein Konflikt, der sich immer weiter hochschaukelt, während an anderen Stellen andere Konflikte auch zu brennen beginnen, wie das eben so ist. Ja, es ist ja, gibt ja mehr, viele, viele Konfliktherde. Also hier konkret auf dem Westbalkan, und China stellt dann ein Ultimatum in der Taiwan-Frage. Ja, und so kommen Dinge ins Rollen, die zum Dritten Weltkrieg führen könnten.
Mhm,
und
genau.
Annalena Baerbock ist Bundeskanzlerin in dem Buch, wird aber durch ein Attentat verletzt. Ich glaube, so viel spoilern kann ich.
Genau.
Und wird dann durch die Hauptfigur, die fiktive Hauptfigur Sophie Hartmann ersetzt. Ja, und die muss dann als relativ junge Politikerin in einer Krisensituation mit dem fertig werden.
Mhm. Ja, also ich bin noch nicht durch, ich bin mittendrin, du hast mich, wie gesagt, sehr schnell reingezogen, und vielleicht nehmen wir lassen wir das da mal stehen mit der dringenden Empfehlung, dieses Buch nicht nur selber zu kaufen und zu lesen, sondern vielleicht auch zu Weihnachten zu verschenken, und kommen mal zur aktuellen politischen Lage. Wir haben vorher gesagt, was könnten Themen sein, und wenn wir alle Konfliktherde, drohende Konfliktherde und spannungsreiche Themen in der Politik jetzt aufgreifen wollen würden, dann würden wir uns komplett verzetteln oder wir müssten hier 10 Stunden sitzen, aber wir sind ja eher ein Podcast so um die Stunde und nicht wie bei der Zeit dieser Podcast, wo der Gast irgendwie erst bestimmt, wann der Podcast zu Ende ist, indem er einen bestimmten Satz sagt. Und du hast eigentlich ganz schönes Bild beschrieben, dass du sagst, eigentlich sind wir hier in Deutschland oder Westeuropa, in einigen Ländern, in so einer Situation, wo wir auf einer Insel der Glückseligen sind und eben so das Gefühl haben, es müsste doch so weitergehen und alles andere kann irgendwo passieren. Flüchtlinge, ja, lass die mal da. Aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg, noch spätestens, allerspätestens dem Krieg in Israel, Palästina, aber auch sowas wie Corona, müsste uns ja eigentlich alle klar sein, dass diese Insel wahnsinnig fragil ist. Und vielleicht nehmen wir das nochmal zum Anlass, dass du das nochmal ein bisschen beschreibst, diese Insellage, warum die so brüchig ist und wo eigentlich die Risiken liegen.
Naja, also ich nehme mal Europa. Ja, was sind da die Probleme, die vor denen wir stehen, wenn man die nur mal kurz aufzählt, schlagwortartig? Wir sind eine Ansammlung von kleinen und mittelgroßen Staaten, die alleine auf der Weltbühne überhaupt nichts durchsetzen können, die total unwichtig sind. Die Einigkeit Europas ist aber schwierig herzustellen. Dass das jemals in dem Rahmen, den wir jetzt haben, gelingen wird, halte ich für fast ausgeschlossen. Es sind jetzt 27 sehr diverse Staaten. Wenn jetzt die 6 Westbalkanländer dazukommen, sind es 33, dann noch Moldawien, dann noch Ukraine. Das wird nichts. Das ist ein Staatenbund, ein gemeinsames Forum für eine Abstimmung. Ganz prima Sache, aber eine Kraft in der Weltpolitik wird es nicht. Also schon da eine Situation, wir sind das ein Spielball der anderen, sage ich mal. Mhm. Mhm. Dann auf das Militärische, was jetzt auch immer wieder Thema ist, zu kommen. Eigentlich hat Europa viele Soldaten, aber es sind halt keine amortisierten Armeen. Und überhaupt, da werden ja auch verschiedene Sprachen gesprochen. Also wie das laufen soll dann praktisch, kann sich im Moment keiner vorstellen. Diese Fragmentierung wird auch länger bestehen. Was bisher nicht als Problem betrachtet wurde, weil wir uns auf Amerika verlassen haben. Amerika ist weit, weit, weit die größte Militärmacht der Welt und der Menschheitsgeschichte sozusagen. Aber deren Verlässlichkeit ist durch Trump in Zweifel gezogen worden. Ich habe mich eigentlich schon immer gewundert, dass wir uns so drauf verlassen. Ist das so klug? Weil man muss ja mal so sehen, auch hier wieder mal mit Zahlen gesprochen. Also die Amerikaner geben pro Kopf, ich glaube, es sind 2.500 Dollar pro Jahr aus, wir 600. Mhm. Und jetzt zahlen die also für unsere Sicherheit, das Wohlstandsniveau Deutschland, USA ist aber ähnlicher. Wieso sollen die das eigentlich machen? Mhm. Stellen wir uns mal umgekehrt vor. Wir müssten für deren Sicherheit zahlen. Würden wir das tun? Auf Dauer? Naja. Und in dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage der nuklearen Abschreckung, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr als bedeutungslos bezeichnet wurde. Dass es die doch nicht ist, haben wir jetzt gesehen. Die Drohungen und dieses Damoklesschwert, das hat eine Bedeutung. Bisher sind wir vom amerikanischen Schutzschild abhängig, komplett. Auch das haben wir nicht. Ja, und dann gibt es die ökonomische Abhängigkeit. Vor allem Deutschland ist ja extrem exportabhängig. Ein Drittel unseres Bruttosozialprodukts hängt dran. Auch vielleicht nicht so nachhaltig, das Ganze. Dann mit den Migranten, die du erwähnt hast. Also ich hatte ja die Zahlenverhältnisse genannt. Wir sind 1 Milliarde. Auf der Welt gibt es 8 Milliarden. Und von den 8 Milliarden geht es 2-3 Milliarden richtig schlecht. Ja, ist ja klar, wenn ich da wohnen würde irgendwo, ich würde auch mich auf die Reise machen. Auch hier stellt sich die Frage, können wir unsere Migrationspolitik, so wie wir es bisher haben, eigentlich weiterführen? Ist es nachhaltig, die Idee, jeden von denen, die Interesse haben, hierher zu kommen, individuell zu prüfen? Und wenn nicht, wie kann man es machen, sodass es trotzdem ethisch tragbar ist? Ungeklärte Frage. Und all das, wenn man so aufsummiert, jetzt nur mal das, ich könnte jetzt weitermachen. Ja, also wir leben hier auf einer brüchigen Scholle.
Ja, und wenn wir die Themen nochmal mit Blick auf die Spannungsherde nochmal einmal aufsummieren, also wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Israel, wir haben die von dir auch angesprochene unklar oder sagen wir mal klare Spannungslage in China mit Taiwan. Wir haben in Amerika eine Situation, dass der ehemalige und vielleicht bald wieder Präsident Donald Trump ankündigt, sich an all seinen Gegnern rächen zu wollen. Heute habe ich gehört, ein Schutzschild bauen will, so ähnlich wie Israel. Auf jeden Fall kein Interesse hat, glaube ich, weiterhin Europa in irgendeiner Form zu unterstützen. Wir haben das Thema Klima, wir haben das Thema Biodiversität, wir haben also unfassbar viele Lagen. Wir sehen, wie eine Regierung wie die unsere, drei Parteien, wer weiß, ob es jemals wieder weniger Parteien sind. Ne? Wir haben alle gesagt, das ist ein Experiment, das wird ganz schnell wieder zurückgehen. Also rechnerisch ja kaum neben einer großen Koalition ja gar nichts anderes im Moment denkbar. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel, was da auf uns zukommt. Wie behält man als Mensch, du jetzt als sehr Interessierte, wie behält man da den Überblick? Wie geht das eigentlich? Wie kann man sich da durchfühlen? Man kann ja nicht den ganzen Tag Nachrichten gucken und immer nur auf diese Krisen reagieren. Also was ist so der Zugang für den normalen Bürger, damit eigentlich richtig umzugehen? Also ich habe das Gefühl auch, dass das Ängste schürt, dass Unsicherheiten, wenn wir gucken, wie sich Wählerbewegungen machen. Also was kannst du empfehlen, wie man damit umgeht?
Ja, das ist eigentlich, wir kommen zu diesem Kasten zurück. Ich suche jetzt mal ein besseres Wort dafür. Mhm. Eigentlich ist es eine Landkarte der Probleme. Also ich glaube, irgendwann habe ich mir vor langer Zeit das tatsächlich mal so gemacht, dass ich mir Zettel auf eine Tafel geheftet habe mit den Problemlagen, die ich jetzt aufgezählt habe, wobei ich zu denen, die mit Natur und Ökologie zu tun haben, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, die existieren natürlich genauso. Klima, Artenschutz, Plastik und so weiter und so weiter, Nahrungsmittel. Ja, und wenn man sich das mal so auf eine Tafel macht, auf eine Tafel heftet und dann jeweils ein bisschen was dazu schreibt, dann hat man die Grundthemen. Und die sind relativ stabil. Das sind vielleicht so 20, 25, sage ich mal. Also eine überschaubare Zahl eigentlich. Und da gibt es Unterprobleme, die man aber dann einordnen kann. Und dann kommt man auf eine Zahl von 50, 60, 70 auch noch überschaubar. Vor allem, weil die ja 20, 30 Jahre lang immer gleich bleiben. Wenn man also einen Zeitungsartikel liest, dann kann man sofort sagen, okay, der gehört also zur Box Nummer 3a. Und was gibt's da irgendwas Neues? Meistens gibt's ja gar nichts Neues. Das sind alles so Einzelnachrichten zu einzelnen Vorfällen, die gar nicht so interessant sind.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, Aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ja, also finde ich ein schönes Bild. Ich habe ja auch, du benutzt ja auch Landkarten in deinem Buch. Wenn wir uns angucken, was das jetzt mit den Menschen macht, ne? Es gibt Leute, die in Depressionen abrutschen, es gibt Leute, die sich überhaupt gar keine Nachrichten mehr angucken. Und die Reaktion der Menschen ist ja eine, dass sie auch auf einmal Parteien dann folgen, wo man sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das in Deutschland nochmal funktioniert, ne? Also eine AfD. Dann kommt eine Sarah Wagenknecht, kündigt an, eine neue Partei zu gründen, dann laufen da ganz viele Leute. Also ob das jetzt dann wirklich passiert, sind ja alles nur Umfragen. Das heißt, die Menschen sind komplett überfordert mit dieser Einordnung der Themen auf so eine Landkarte. Und die Medien, also das ist mir am meisten aufgefallen in den USA, haben ja auch eine Rolle, die mal zumindest hinterfragenswürdig ist. Ne? Also wenn du dir anguckst, das, was Fox News macht und ich finde auch ein CNN auf der anderen Seite, also das eindeutige Stellung beziehen, Wahlempfehlungen geben, das gegenteilige Narrativ komplett in die Tonne zu treten, also gar nicht mehr wir berichten und dann gibt es klar erkennbar eine Bewertung, einen Kommentar, sondern alles mischt sich, alles ist durcheinander. Und gibt ja viele, die dann irgendwie sagen, ja, es muss vielleicht mal wieder einen Krieg geben, damit alle Leute wissen, okay, so geht's nicht. Damit es irgendwie einen Neuanfang gibt. Ne? Wenn man sieht, was für eine positive Dynamik nach dem Zweiten Weltkrieg war, Aufbau und irgendwie uns geholfen wurde, obwohl wir Kriegsverursacher waren, mit Rosinenbombern. Also wir kennen das ja alles. Was ist dein Szenario? Wie kommen wir aus dieser sehr komplexen, schwierigen, immer komplizierteren Lage wieder raus? Also was gibt's da für Möglichkeiten? Politiker werden gewählt, machen nur noch Entscheidungen nach Umfragen. Wenn man sich anguckt, man hat das Gefühl, da ist kein Wertekompass mehr dahinter, sondern es ist einfach nur die Berechnung, was möchten wohl die Menschen? Also ich bin, ja, gibt's eine Lösung innerhalb unseres demokratischen Systems für die großen Probleme und Herausforderungen?
Weiß ich nicht, aber ja. Ich sehe genau das, was du gesagt hast, alles genauso. Mhm. Die Medien sind inzwischen ökonomisch so getrieben durch die Online-Welt, dass sie nicht mehr Geld für haben für ausführliche Recherchen und für saubere Arbeit. Mhm. Und wir werden immer schlampiger. Und mit der Schlamperei einhergehend ist, dass sie immer mehr dazu übergehen, einfach Meinungen zu schreiben, weil die Leute das haben wollen. Mhm. Also das Bild-Zeitungsprinzip, sage ich jetzt mal. So. Und das ist schlecht. Aber auch die demokratischen Parteien, ich habe schon ab und zu mal Zweifel daran, dass die Politiker, die eigentlich diese Landkarte im Kopf haben sollten, dass die auch nicht im Kopf haben, sondern dass die auch getrieben sind von ihren eigenen Lieblingsideen, die sie da verfolgen mit Vehemenz, anstatt mal das große Bild anzusehen. Damit in Verbindung steht auch, dass sie sich wohl nicht trauen, mal strategische, visionäre Linien vorzuzeigen. Wo sollen wir hingehen und wie machen wir das? Also bei dem Herrn Scholz sehe ich das zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, was der will. Ich weiß nicht, wie der will, dass Deutschland in 10 Jahren aussieht. Aber bei der Frau Merkel habe ich das auch nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gewusst. Also nicht, dass ich für oder gegen was bin, sondern Unklar. Mhm. Und das ist ganz schlecht. Und du sagtest ja mit Krieg, ja hoffentlich nicht, weil diese Theorie, die gibt es in der Tat, dass die Menschheitsgeschichte da in Zyklen verläuft, also in Europa zumindest. Ja, die 30-jährige Krieg, danach kam der Westfälische Frieden, dann kam Napoleon und diese ganzen Wirren an der Wiener Kongress. Und dann kam der Erste Weltkrieg und daraus ist der Völkerbund entstanden. Also. Und der Zweite Weltkrieg, daraus ist die UNO entstanden, die jetzt aber schon langsam immer bedeutungsloser wird. Also zwischen so Zyklen zwischen Konfrontation und Kooperation, die in Deutschland ja auch entstanden sind aus der Unfähigkeit des Systems, klare Linie aufzuzeigen, eine Strategie zu entwickeln und die auch schlüssig umzusetzen. Mhm. Und diese Behauptung, ja, dass wir jetzt in dem gleichen Stadion sind wie am Ende der Weimarer Republik, also, naja, die ist ein bisschen grob geschnitzt. Es gibt schon Riesenunterschiede. Aber so ein paar Elemente gibt es schon, wo man sich sagt, ja, sieht schon so ähnlich aus. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht das gleiche Ende nimmt. Denn in der Tat, die Nazis, die sind ja auch mit 30% oder 35% oder so ähnlich gewählt worden. Nicht von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung, aber doch einem großen Anteil, weil die versprochen haben, dass das, was die anderen nicht gebacken kriegen, mit radikalen Mitteln einfach zustande kriegen. Ja? Mhm. Arbeitslosigkeit, also ganz reale Alltagsprobleme der Leute. Und wenn die normalen Parteien, sage ich mal, nicht schaffen, diese Probleme zu lösen, ja, dann sieht es schlecht aus. Hm.
Wir beschäftigen uns bei uns im Podcast auch sehr häufig so mit dem Thema Menschenbild. Wir hatten einen niederländischen Historiker bei uns zu Gast, Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat, Im Grunde gut, und davor ein Buch Utopien für Realisten, und der anhand von zahlreichen Studien und Betrachtungen das Bild zeichnet, dass Menschen eigentlich gut sind. So. Was ein ziemlich harter Kontrast zu dem ist, wie so Noël Harari die Zukunft sieht, und ich neige dazu, diesem Rutger Breckmann zu glauben, obwohl ja gerade die Welt so aussieht, als wenn das eigentlich gar nicht sein kann. Hast du ein Bild, ein Menschenbild? Glaubst du, Menschen sind überwiegend gut? Oder hast du das Gefühl, wir sind eigentlich dabei, uns selber abzuschaffen, weil wir zu raffgierig, zu was ich sind?
Also ich glaube, dass es jetzt, was Frieden und Wohlstand betrifft, im Schnitt über die letzten 10.000, 20.000 Jahre aufwärts gegangen ist. Mhm. Es ist aber allerdings keine gerade nach oben gehende Kurve, sondern ja, das ist genau mit dem Finger, das sieht man jetzt natürlich über das Mikrofon nicht, aber es sind Rückschläge. Mhm. Im Prinzip geht es nach oben, aber immer wieder Rückschläge. So wie ein Aktienkurs vielleicht, der ständig hochgeht, der auch nicht eine ganz gerade Linie ist. Und so sehe ich das so ungefähr. Wie gesagt, in Bezug auf Frieden und Wohlstand. Was den Umgang mit den natürlichen Ressourcen angeht, da sehe ich es anders. Das sehe ich ehrlich gesagt als, das hat das Potenzial, tatsächlich die Menschheit mal nicht in einem Big Bang, aber in einem langsamen Siechtum dann zu Ende zu führen.
Ja, zumindest mal dramatisch zu reduzieren.
Die Spezies auszurotten.
Ja. Wir haben den leider nicht mehr zu Gast gehabt. Wir haben ihn kennengelernt, Christoph und ich, den Götz Werner. Götz Werner ist ein Unternehmer, der hat DM-Drogerien aufgebaut und der...
Toller Typ.
Utopist, ne? Kann man wirklich sagen, der das bedingungslose Grundeinkommen wirklich tief analysiert hat, auch Lehrstühle finanziert hat, die sich damit beschäftigt haben. Und da ich zwei Themen gesetzt hatten, einmal das bedingungslose Grundeinkommen und dann eine Art von Besteuerung, die nur Verbrauch besteuert, also nur Konsum besteuert und sagt, okay, man kann mit Konsumbesteuerung eigentlich alles, was schlechter Konsum ist, teuer machen, ne? Also Umweltschäden damit quasi refinanzieren und so weiter. Also ich will das ja gar nicht bewerten, war das richtig, war das gut, hätte das eine Chance, aber was wären denn für dich so so Stellhebel, wo man die Menschheit wieder in die richtige Richtung, also ist da eine Chance? Gibt es irgendwas, was die Hoffnung macht, dass wir vielleicht doch irgendwann in die richtige Richtung kommen? Also ist das eine Energiewende als weltweites Projekt, was dabei helfen kann? Ich meine, du hast dir Energie ausgesucht und du hast dir eine Energieform, die dort erfunden wird, ausgesucht, die eben umweltfreundlicher ist. Hast du Hoffnungsschimmer? Siehst du Dinge, die dir Hoffnung machen, dass wir es doch noch hinkriegen?
Also es gibt ja drei Stellhebel eigentlich. Mhm. Das eine ist das Konsumniveau. Mhm. Je mehr konsumiert wird, desto mehr Strain auf die natürlichen Ressourcen. Das zweite ist das Technologieniveau. Wenn ich einen stinkenden 50er-Jahre-Schlitten fahre, dann wird mehr natürliche Ressource verbraucht wie so ein kleines E-Auto. Mhm. Und das dritte Niveau ist die Zahl der Leute, Zahl der Menschen. Mhm. Mhm. Die übrigens die größte Hebelwirkung hätte. Mhm. Denn jetzt durch Konsum 20% einzusparen oder durch Technologie 20% Fortschritt zu kriegen, das ist wahnsinnig schwierig. Wenn ein Mensch gar nicht geboren wird, dann sind 100% eingespart. Mhm. Aber wir wissen alle, schwierig durchsetzbar. Diktatorische Methoden wie in China oder Indien, ethisch sehr fragwürdig.
Und Folgewirkungen, die wir noch nicht, ne? Also was macht eigentlich eine überalternde Gesellschaft?
Gesellschaft, ja, weil wir müssten ja erstmal über den Altersberg dann rüberkommen. Also 100 Jahre lang gibt es dann mit der Rentenkasse für Probleme. Das will auch keiner. Also wenn man es so sieht, schon möglich, dass man irgendwann mal die Zaubertechnologie findet, die die Klimakrise löst und so weiter. Aber ehrlich gesagt, nee, glaube ich nicht.
Also wenn man Hans Rosling in seinem Buch Factfulness folgt, dann prognostiziert der ja schon, wann wir den, also er beschreibt es, dass wir nicht unendlich weiter wachsen werden mit der Weltbevölkerung, sondern ich glaube, es sind irgendwo bei 10 Milliarden den Höhepunkt und ich weiß nicht, ob es 2050 oder im Jahr 2100 ist, wo dann der Höhepunkt erreicht ist, wo es dann wieder runtergeht, ne? Der eben auch sagt, Wohlstand, wenn wir Wohlstand in die Länder bringen, dann suchen die Menschen nicht mehr den Wohlstand in möglichst der Produktion vieler Kinder, sondern dann gibt es andere Systeme. Genau, also wir können es nicht prognostizieren, wir wissen es nicht, aber finde ich spannend, diese drei Hebel. Genau.
Naja, aber schau, also in Deutschland, da gibt es auch diesen Footprint Day, heißt ja so, bin jetzt nicht sicher, aber jedenfalls geht darum, dass das ist der Tag in dem Jahr, an dem eigentlich nicht mehr weiter natürliche Ressourcen verbraucht werden dürften, wenn man nachhaltig bleiben wollte.
Und in Deutschland der Tag, an dem man den zweiten Planeten bräuchte. Für
ja, richtig, genau. Und in Deutschland ist der ja irgendwie Anfang Mai. Mhm. Also kurzum, schon da müssten wir eigentlich dritteln.
Ja.
Also statt 80 Millionen haben eigentlich nur 25 Platz in Deutschland.
Ja, das weiß ich.
Da bin ich das gleiche technologische und Konsumniveau, wenn man das alles gleich bleibt, dann müssten wir auf die 25 Millionen runter. Oder wir müssten halt unser Konsumniveau radikal abdecken oder irgendwie eine Technologie finden, die das Problem löst. Und wenn man es dann mal überträgt auf die Welt, von diesen 8 Milliarden sind 6 würde ich mal sagen, auf einem viel, viel niedrigeren Konsumniveau. Ja, wenn die jetzt raufgehen zu unseren, dann haben wir ein Problem, das bei 300-400% von dem Möglichen liegt. Ja, wie soll das funktionieren?
Naja, also ich sehe Hoffnungsschimmer, die, wo ich sage, also aus eigener Betrachtung, ne? Also ich habe durch Corona mein Reiseverhalten, wie wir alle, dramatisch geändert und bin nach Corona nicht wieder dahin gekommen, sondern reise ein Drittel von dem, was ich vorher gemacht habe, weil es eben Möglichkeiten gibt, auch Begegnungen anders zu gestalten. Ich esse seit 5 Jahren so gut wie kein Fleisch mehr. Also habe jetzt langsam angefangen, mal wieder ein bisschen, aber in super Bio-Qualität und vielleicht einmal im Monat. Und ich glaube, es gibt die Hebel, dass man auch bei gleicher Anzahl von Menschen in unserem Land unser Niveau wieder runterbringen kann. Es gibt jetzt schon Häuser, die mehr Energie produzieren, also als sie verbrauchen, also Bürogebäude. Es gibt die Ansätze und für mich ist der Stellhebel, und ich weiß nicht, wie realistisch es ist, den auf weltweiten Maßstab hinzubekommen, aber eben dieses Verursacherprinzip. Wenn jemand sich eine 170 Meter Yacht leisten kann, mit der er über die Weltmeere kreuzt, die irgendwie in der Stunde 100.000 Liter verbraucht, dann muss das eben nicht nur die 100.000 Liter Herstellungskosten für den Sprit kosten, sondern das, was damit an Umweltschäden verursacht wird. Und das kann man ja relativ deutlich nachweisen. Und Verursachungsgerechtigkeit, das zu bezahlen, dass Natur einen Preis kriegt, führt, glaube ich, dazu, dass anders konsumieren. Konsum kann ja auch sein, dass ich sage, ich kaufe mir nicht mehr Dinge, sondern ich lerne viel mehr. Also ich stecke das in Bildung oder in andere Dinge, in Meditationslehre, also alles Dinge, die nicht...
Also wenn ich dich unterbrechen darf,
unbedingt.
Die Möglichkeiten, die gibt es natürlich. Ja. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist das Bewusstsein.
Ja.
Wie willst du die Leute dazu bringen?
Ja.
Bisher ist es nicht gelungen.
Nee, also ich fürchte auch, dass wir noch Umweltkatastrophen brauchen, die noch schlimmer sind als die, die wir gesehen haben.
Ja, ich meine, das Buch, das mich geprägt hat in dieser Richtung, war Grenzen des Wachstums, ist 1974 rausgekommen.
Ja.
Und hat extrapoliert, weshalb dann auch gesagt wurde, ja, 20 Jahre später, jetzt schau mal her, es war ja alles falsch und so. Mhm. Das haben die ja nicht gemeint. Die haben ja gesagt, wenn wir so weitermachen, dann so und so. Es war also keine Prophezeiung, sondern eine Warnung. Und diese Warnung hat praktisch niemand interessiert, kann man nicht sagen. Also daraus ist die grüne Bewegung in Deutschland entstanden und die Grünen sind dann 1980, 6 Jahre später gegründet worden. Passiert schon was, aber es passiert ein Bruchteil von dem, was passieren müsste, und das liegt daran, an dem Bewusstsein und dem faktischen Handeln der Menschen.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ja. That's the point, ja. Lass uns nochmal wieder zurück. Aber du wolltest noch was ergänzen. Sorry, sag nochmal was, Frau Schüler.
Nee, ich wollte nur sagen, und das ist ja auch dieses faktische Denken und Handeln, auch im weltpolitischen Auftreten Deutschlands und Europas, ist das der Punkt. Das ist ja das, was mich auch zu dem Buch, zum Schreiben dieses Buches gebracht hat, aufzurütteln.
Ja.
Schaut mal genauer hin, Mann, und tut endlich was.
Du hast ja nicht nur Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin dort etabliert, sondern auch Robert Habeck als Bundespräsidenten. Magst du sagen, warum du zwei grüne Politiker genommen hast? Was war der Hintergedanke dabei?
Da ging es ja nicht so um die Partei, sondern um die Personen. Ja. Die Annalena Baerbock hat sich ja schon mal beworben.
Mhm.
Und die Erfahrung lehrt, wenn jemand den Willen dazu hat und in dieser oberen Ebene der Politik schwebt, ein Bekanntheitsgrad, ja, so in dem richtigen Zeitpunkt kommen diese Leute dann oft nach ganz vorne. Also, und beim Robert Habeck, ja, das habe ich geschrieben vor dem Heizungsgesetz. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, aber ein Bundespräsident ist halt der oberste Erklärer der Nation, und dafür taugt er doch prächtig.
Sehr schön.
Ich finde, das macht er klasse. Und, ja.
Lass uns nochmal auf deine Arbeit, die du heute machst, schauen. Was sind heute die Themen, mit denen du dich, das Buch hat sicherlich einen großen Anteil gehabt, bis es fertig war. Was sind die Themen, mit denen du dich heute am meisten beschäftigst?
Ja, das Buch hat viel Zeit geschluckt, was ich Gott sei Dank mir auch leisten konnte. Also ich bin selbstständig, im Stiftungswesen unterwegs, bin auf Honorarbasis zu haben im Moment. Aber kann es mir Gott sei Dank auch leisten, jetzt nicht so intensiv nach Aufträgen suchen zu müssen. Mhm.
Das heißt, du hilfst Stiftungen dabei, sich besser zu organisieren, ihren Stiftungszweck entsprechend ihr Geld auszugeben.
Ja, ja. Genau. Also Gründung, Strategie oder praktische Wendepunkte. Ja. Langjährige Geschäftsführer nicht mehr da oder Gründer gestorben, etc.
Ich komme nochmal auf dieses Thema, weil ich jetzt gerade mich auch damit beschäftigt habe. Es gibt ja dieses Schlagwort vom Effective Altruism. Das ist eine Überzeugung, dass man eben möglichst viel Geld verdienen sollte, um mit dem Geld dann gute Dinge zu tun. Das ist gerade in Misskredit gekommen, weil der Sam Bankman-Fried, dieser junge Krypto-Gründer, der diese FTX-Plattform gegründet hat und irgendwie Milliarden Schäden verursacht hat, der sehr viel gespendet hat. Aber die Idee dahinter, reiche Menschen können mit ihrem Geld die Welt verbessern und verändern. Da gibt es ja sehr konträre Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, reiche Leute sollten vor allen Dingen Steuern zahlen und mit den Steuern kann man dann Gutes machen. Das entscheidet dann nicht ein reicher Mensch, sondern gewählte Parlamente. Wie siehst du, und ich komme jetzt auf die Frage, auf die eine Frage, wie siehst du die Möglichkeit, mit Hilfe von Stiftungen Gutes zu tun? Was ist dein Take darauf?
Also nochmal zu Effective Philanthropy. So ist es jetzt herausgekommen wegen diesem Skandal, der da durch die Medien ging. Das ist sehr ungerecht, ja, und sehr schade, weil eigentlich ist es eine sehr sinnvolle Bewegung, die da entstanden ist.
Genauso,
nämlich
ja.
Die zu sagen, hört mal, liebe Spender, Stifter, Gutmenschen, schaut nicht, wie ihr euch dabei fühlt. Also folgt da nicht einfach euren Emotionen, sondern überlegt mit dem Kopf ganz rational, wo bringt ihr am meisten Wirkung zustande.
Mhm,
Und das ist ein extrem vernünftiger Ansatz. Hinter dem stehe ich voll. Viele der reicheren Spender, der Philanthropen, die folgen dem auch gerne, weil es Unternehmertypen sind, die sind es von ihrer Firma her gewohnt. Kann man dadurch die Welt verändern? Naja, so ein Stückchen, aber nicht wirklich. Also, um auch das mal in Zahlen auszudrücken, wenn man alle Spenden, Stiftungen, also alles Geld zusammenzählt, das für gemeinnützige Zwecke auf der Welt ausgegeben wird, dann kommt man so auf 1-2% des Weltbruttosozialprodukts. Die Staaten wälzen 40 oder 45% um. Wenn die nicht mitziehen, dann geht's nicht.
Auch nochmal sehr schön, das in dein Verhältnis zu rücken. Christian, die Abschlussfrage. Wo willst du in deinem Leben noch hin? Was hast du noch für Pläne und Wünsche und Ziele?
Also ganz banal. Ich habe schon das nächste Buch in der Pipeline. Da geht es um was ganz anderes, nämlich um die Stalin-Bauten in Berlin. Also ein geschichtliches Sachbuch. Vielleicht finde ich auch Geschmack am Publizieren von Büchern. Ansonsten bin ich unsicher, wo ich jetzt hin will. Ich muss mal schauen.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Buch.
Danke für die Einladung nochmal. Ja, total interessantes Gespräch. Gute Fragen.
Danke.
Ja, das war mal eine ganz andere Folge. Und wir haben ja in unserem Buch schon ein Kapitel zum Thema Utopien gehabt. Wir glauben, dass für eine bessere Gesellschaft es total notwendig ist, in Utopien, auch in Dystopien zu denken, uns damit zu beschäftigen, was unser Verhalten heute für Auswirkungen auf morgen hat. Und ich fand diese Geschichte so spannend, als sie bei mir als E-Mail im Eingangskorb lag, dass ich gesagt habe, den kontaktiere ich sofort und den möchte ich gerne im Podcast haben. Christoph fand die Geschichte auch spannend. Ihr wisst, dass er im Moment als junger Vater ein bisschen andere Prioritäten hat, dass wir immer einige Folgen auch mal ohne ihn aufnehmen. Und dann war Christian irgendwann im Studio und wir haben diese Folge aufgenommen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber nochmal mit etwas Abstand bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben. Und Christoph, ich bin ganz gespannt, wie du die Folge findest. Und natürlich auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gern Feedback auf den Plattformen. Ob das Spotify ist, Apple Podcast oder die Plattform eurer Wahl oder unter unseren LinkedIn-Artikeln oder auf unserer Webseite mit dem Kontaktformular. Wir freuen uns wirklich über euer Feedback, natürlich auch über 5 Sterne. Bleibt uns treu. Wir werden das mal als kleine Ankündigung unseren 7. Geburtstag nehmen, auch noch ein bisschen was zu verändern. Wir haben ja immer mal auch Feedback von euch, haben auch schon ein paar Ideen. Auch da, wenn ihr Ideen habt, Gästewünsche habt, Anregungen habt, was wir machen können, damit ihr auch die nächsten 7 Jahre dabei bleibt, dann freuen wir uns sehr über ein Zeichen von euch. Kommt gut in die Woche. Ganz liebe Grüße auch von Christoph, von eurem Michael.